Ja, vor der eigentlichen Predigt ein paar Bilder, die ich euch mitgebracht habe. Wir haben ja Predigtreihe zu dem Thema Kinder des Lichts. Ein bisschen was haben wir schon gehört. Heute wollen wir einen weiteren Aspekt hören. Was ist das für ein Licht? Was seht ihr hier für ein Licht? Die Sonne. Es ist nicht die Sonne. Das ist der Mond. Das ist der Mond. Diese Woche haben wir einen sogenannten Supermond gehabt, einen Vollmond, der von der Sonne angestrahlt ist. Und das ist der Blick aus unserem Fenster, wie dieser Mond da aufgegangen ist und angestrahlt war. Und da ist mir das so in den Sinn gekommen, der Mond war jedenfalls zu diesem Zeitpunkt ein ganz helles Licht. Aber selber hat er eigentlich überhaupt kein Licht, sondern er gibt nur das weiter, was er kriegt von der Sonne. Die Sonne strahlt ihn an und das Licht gibt er weiter. Wenn man geht's? Ja. Wenn man ein bisschen näher hinzoomt, ein bisschen abblendet, dann sieht man, dass das der Mond ist. Faszinierendes Naturschauspiel, aber der Mond ist dann aufgestiegen und da oben waren Wolken. Sieht man, und so ist er in dem Augenblick hier zur Hälfte hinter den Wolken. Es waren nur ein paar Minuten, also er war sehr schnell hinter den Wolken. Und da habe ich mir gedacht, wir sollen Kinder des Lichts sein. Wir sollen Licht weitergeben, das Licht, das wir bekommen von unserem Herrn, von Gott, von Jesus. Der Mond hat hier noch immer dasselbe Licht. Die Sonne strahlt auch dasselbe Licht. Die Sonne strahlt. Sie strahlt sogar den Mond an. Nur es ist irgendwas dazwischen, in dem Fall Wolken, die verhindern, dass das Licht weitergeben wird. So wie vorher. So kann es vielleicht auch bei uns manchmal sein, dass was dazwischen ist und wir das Licht nicht weitergeben können. Oder ja, dass es nicht gesehen wird von uns. Kinder des Lichts, Eltern und Kinder, das ist das Thema der heutigen Predigt. Der Mond ist zwar noch immer hinter den Wolken, aber wenn man wieder den Zoom ein bisschen aufmacht und ein bisschen mehr Gegend anschaut, dann sieht man, ihr seht es da jetzt nicht so gut, aber auf dem Original sieht man es ein bisschen besser, sieht man sogar ein paar Äste. Also da hinten kommt noch ein bisschen Licht durch. Hinten strahlt auch noch, aber zu uns ja nicht mehr so. Ja, das also als Einleitung zu unserer Predigt Kinder des Lichts. Frage: Bist du schon mal auf der Autobahn gefahren, wo keine Striche sind, also keine so Leitlinien, diese weißen Striche? Normalerweise gibt es das bei uns nicht, also wir haben eigentlich überall diese Leitlinien, höchstens wenn mal eine Baustelle ist oder so, dann kann es mal sein für kurze Zeit. Und ohne diesen Strichen zu fahren, ist nicht so angenehm. Also man muss viel mehr konzentriert sein, es ist eigentlich anstrengend. Manchmal gibt es auch eine durchgehende Leitlinie, also eine Sperrlinie. Die darf man dann nicht überfahren eigentlich. Jedenfalls, manchmal gibt es auch eine unterbrochene und eine durchgehende und dann darf man zumindest nicht über die durchgehende drüber, also wo zuerst die durchgehende ist, in die andere Richtung schon. Solche Vorschriften gibt es. Ich fahre jeden Tag, also während der Woche, bei Linz vorbei, so da auf der Autobahn. Und da gibt es auch so eine Sperrlinie, bevor die Abzweigung nach Linz ist. Und die dient eigentlich dazu, dass sie da keine vordrängen, in der Früh ist ja da immer ziemlich viel Verkehr, vordrängen und dann da noch schnell reinschneiden. Diese Sperrlinie ist jetzt nicht irgendein Ding von der ASFINAG, das da irgendjemand behindern möchte oder uns segieren will, sondern die hat eigentlich einen Sinn. Der hat eigentlich den Sinn, dass, manchmal kommt es vor, dass ich fahre ja links, also oder in der mittleren Spur, dass dann noch schnell jemand da ganz rechts rüber will, weil er nach Linz rein will. Und dadurch den Verkehr behindert, muss bremsen und so weiter. Es kracht da manchmal dort, wenn man sich nicht dran hält. Also diese Leitlinie hat eigentlich den Sinn und Zweck, dass der Verkehr flüssig funktioniert, dass das reibungslos geht und nicht irgendein Zwang oder Behinderung ist. Vielleicht bist du schon mal auf einer so einer kleinen, schmalen, steilen Bergstraße gefahren, wo keine Leitplanken sind. Meine Frau fürchtet sich da über Recht an bei sowas. Gibt es bei uns auch fast nicht, aber manchmal kommt es vor, ist auch nicht so angenehm. Also manchmal können Leitplanken durchaus einen Sinn haben, einen Nutzen haben. Ja, was hat das Bild hier mit unserer Predigt heute zu tun? Ich glaube, es hat schon so ein bisschen was zu tun, weil Gott gibt uns auch manchmal so Leitlinien, vielleicht auch einmal eine Sperrlinie oder Leitplanken, die uns nicht behindern sollen, sondern die uns helfen sollen. Und so wollen wir jetzt auch unseren heutigen Text lesen, den wir in Epheser 6 haben. Und ich lese hier aus der Hoffnung für alle. Ihr Kinder, die sind zwar jetzt oben, vielleicht hören Sie es. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Da geht es ums Gehorchen. Und ich habe es interessant gefunden, was der Duden zu diesem Wort Gehorchen sagt. Eigentlich ist das ein Wort, wo man nicht nachschauen muss, das kennen wir. Das hat sicher schon jeder mal gehört. Ja, alle waren mal Kinder. Oder viele haben Kinder gehabt oder haben es noch. Und ich habe trotzdem nachgeschaut, was der Duden so sagt zu diesem Wort Gehorchen. Und da steht, Gehorchen heißt, als Beispiel, du musst ihr gehorchen, steht da sogar, der Not gehorchend. Die Bedeutung, sich dem Willen einer höher gestellten Person oder Autorität unterordnen und das tun, was sie bestimmt oder befiehlt. Oder jemanden in einer Sache folgen, sich von jemandem von etwas leiten lassen. Okay. Und dann stehen da noch ein paar so Synonyme, so vergleichende Worte oder Worte, die dieselbe Bedeutung haben oder haben sollen. Sich beugen zum Beispiel oder folgen, sich fügen, gehorsam sein, auf jemand hören, Anordnungen entsprechen, nach jemandes Pfeife tanzen, steht dort auch, ja, parieren oder unterordnen, unterwerfen oder umgangssprachlich kuschen, spuren. Also doch einige Bedeutungen, die uns vielleicht nicht so schmecken oder gefallen. Aber wenn wir auf die Herkunft dieses Wortes schauen, dann heißt es, das Wort kommt, also im Mittelhochdeutschen hat dieses Gehorchen eigentlich geheißen, Horchen im Sinn von Zuhören, von Horchen, auf etwas Horchen. Das steckt eigentlich in diesem Wort drinnen. Ich habe dann auch noch das Gegenteil angeschaut, weil das erklärt dann auch manchmal, dass man es ein bisschen besser versteht. Als Gegenwort steht da, sich widersetzen oder missachten. Also wenn ich jetzt das Gegenteil nehme, missachten, dann wäre das richtige Wort sozusagen wieder beachten. Wir wollen also jetzt horchen und beachten, was Gott uns sagt. Und im Text heißt es, dass die Kinder auf das horchen sollen. Ich habe hier eine wörtlichere Übersetzung als die Gute Nachricht. Und da möchte ich uns jetzt nur diesen ersten Vers vorlesen. Und ich finde, dass da die eigentliche Bedeutung noch viel mehr zum Ausdruck kommt. Jedenfalls ist mir viel bewusster geworden. Da heißt es, ihr Kinder, höret in Unterordnung euren Herrn, euren Eltern im Herrn. denn dies ist ordnungsgemäß. Also, das ist zwar jetzt kein schönes Deutsch, aber es heißt, ihr Kinder, höret in Unterordnung euren Eltern im Herrn. Über das Wort Unterordnung haben wir in der letzten Predigt vom Christian so einiges gehört, wenn wir das noch im Kopf haben. Er hat das wirklich wunderbar ausgelegt. Und auf das bezieht sich der Paulus hier auch. Das sind ja nur ein paar Verse danach, oder eigentlich der Vers danach. In Unterordnung euren Eltern im Herrn. Entscheidender Satz, den Eltern im Herrn. Also das, was die Eltern im Herrn, im Weitergeben dieses Lichts, wie wir es zuerst vom Mund gesehen haben, was uns diese Eltern sagen, das sollen wir als Kinder beachten. So will es Gott, so ist das Prinzip Gottes. Luther verwendet hier den Begriff Gehorsam statt dem Horchen oder Gehorchen. Und Gehorsam, wenn man in Wikipedia nachschaut, dann sieht man so, was heute unter dem Begriff Gehorsam verstanden wird. Befolgen von Geboten oder auch Verboten. Gehorsam bedeutet Unterordnung unter den Willen einer Autorität. Das Befolgen eines Befehls. Die Erfüllung oder die Forderung oder das Unterlassen von etwas Verbotenem. Das Gegenteil von Gehorsam ist Ungehorsam oder Widerstand. Und dann gibt es auch eine moderne Pädagogik, die sagt, dass es mehr Ungehorsam geben sollte. Die sogenannte Kinderladenerziehung sagt, im Ungehorsam ist eine erstrebenswerte Einstellung. Es gibt Wissenschaftler, die das behaupten, weil die Gehorsamsverweigerung in Situationen, wo es dann um das Durchsetzen von Menschenrechten geht, zu wenig geübt wird. Okay, es kann schon Situationen geben, wo Ungehorsam vielleicht angebracht ist, wenn das ein Ungehorsam nicht gegen den Gehorsam ist, den Gott hier in dem Wort eigentlich meint, nämlich den, der von ihm kommt, von ihm ausgeht. Es wird dann noch der militärische Gehorsam erklärt, wo man Befehlen strikt Folge leisten muss und wenn nicht, gibt sofort Konsequenzen. Und so gibt es noch viele weitere Erklärungen bis hin zum Gehorsam als Selbstdisziplin oder vorauseilenden Gehorsam oder Kadavergehorsam, auch der wird erwähnt und so weiter. Okay, auf die Eltern horchen oder gehorchen, also so im Sinn wie nach der Pfeife von irgendjemand tanzen, wie wir es vorher gehört haben, das ist dann doch eine andere Bedeutung, wie wir es vielleicht verstehen, als wie wenn es in dem Sinn ist, wie es eigentlich gedacht ist, hinhorchen, auf etwas horchen. Das Verständnis für das Wort gehorchen ist also geprägt, natürlich auch davon, wie wir das Wort erlebt haben in unserer Kindheit, in unserer Kultur. Wenn man in einer Kultur lebt, wo es einen Diktator gibt oder wo der militärische Gehorsam von jedem verlangt wird, dann hat man wahrscheinlich ein bisschen eine andere Einstellung zu diesem Wort. Oder auch, wenn man in der Kindheit sehr strenge Eltern oder noch viel schlimmer, ungerechte Eltern oder einen ungerechten Vater erlebt hat. Wenn man gehorchen hat müssen im Sinn von kuschen, dann hat man vielleicht mit diesem Text mehr Schwierigkeiten, als wenn man positive Erinnerungen an seinen Vater hat. Ich persönlich bin jedenfalls froh und dankbar, dass ich sehr positive Erinnerungen an meine Eltern und vor allem auch an meinen Vater habe, wo ich mit dem Wort gehorchen, also meinem Vater gehorchen, keine negativen Erfahrungen habe oder Erinnerungen habe. Ganz im Gegenteil, wenn wir dem Vater gehorcht haben, dann hat er irgendwas gesagt, was zu unserem Wohl dient, was für uns einen Sinn gemacht hat. Wir haben zum Beispiel gehorchen müssen, wenn zum Essen gerufen wurde. Wenn so 5, 6 Kinder irgendwie zusammentrommelt werden müssen, die im Haus oder im Garten oder vorm Haus, da haben wir die auch gehabt, das war unser liebster Spielplatz. Wenn man die zusammentrommeln will und wenn man gemeinsames Essen, war uns wichtig, zumindest wenn es halt möglich ist, also abends und am Wochenende, muss man die Kinder irgendwie zusammentrommeln. Und da hat es bei uns so eine Kuhglocke gegeben. Und wenn die geläutet hat, die hast du auch in der Au gehört, bis zertrauen, dann haben wir gewusst, okay, jetzt gibt's Essen. Also wir haben auf die Kuhglocke gehorcht. Später hat dann meine Tante, die hat 100 Meter weiter gewohnt, die hat auch eine Kuhglocke gehabt. Die hat zwar nur 4 Buben gehabt, aber 4 so Buben zusammenfangen ist ja nicht so einfach. Die hat ein bisschen einen anderen Ton gehabt. Also wenn man Kuhglocke gehört hat, Gott sei Dank war kein Alm in der Nähe, dann, das ist eure, wir dürfen noch spielen. Ja. Also, gehorchen, aber ich habe das auch nicht als negativ empfunden, sondern dann hat es ja Essen gegeben. Auch wichtig. Auch wenn man das Kind manchmal vielleicht vergisst. Jedenfalls beschreibt die Bibel hier eine Form von Eltern-Kind-Beziehung, die das Grundmodell ist, wie sich Gott die Beziehung von Eltern und Kindern vorstellt. Paulus hat ja im Vorfeld, und da knüpfe ich jetzt unmittelbar eben nochmals an die Predigt an von Christian letzten Sonntag, hat ja im Vorfeld ausführlich dieses Bild, das er von uns Menschen hat, dargestellt, auch was das auf ihn horchen bedeutet, als Mann, als Frau, die Rolle jeweils, und jetzt sind wir eben bei den Kindern, beziehungsweise bei der Rolle der Eltern zu den Kindern oder auch von den Kindern zu den Eltern. Wenn in einer Familie diese Grundsätze der Liebe vorherrschen, die Jesus Christus ja auch selbst vorgelebt hat, dann können wir die Verse, die wir heute lesen oder die wir hier haben, so verstehen, wie sie eigentlich gemeint sind. Und nicht im Einschränken von Freiheit oder so, sondern im Horchen auf den eigentlichen Sinn. Paulus erwähnt hier im Vers 2, dass dieser Vers oder dieses Gehorchen, dieses Gebot aus den 10 Geboten stammt. Und die 10 Gebote sind uns ja überliefert im Mose, zweimal sogar, einmal im 2. Mose, Kapitel 20, und einmal dann nochmals im 5. Buch Mose, Kapitel 16. Dort ist uns dieses Gebot überliefert, auf das sich Paulus hier bezieht. Ehre Vater und Mutter. Und dieses Gebot gilt einmal auf jeden Fall für uns alle. Jeder hat einen Vater und eine Mutter oder gehabt. Aber wir können die auch ehren, wenn wir sie nicht mehr haben. Selbst wenn wir es nicht kennen sollten. Auch das gibt's. Können wir sie ehren. Und mit diesem Gebot ist uns eine Verheißung verknüpft. Paulus erwähnt auch, dass das erste Gebot ist mit einer Verheißung. Die ersten Gebote dienen ja zur also wie wir uns ausrichten auf Gott hin. Und das ist jetzt, wie wir als Menschen untereinander zusammenleben sollen. Und da heißt es, dass wir ein wohlergehendes Leben haben werden, ein langes, wohlergehendes Leben. Und ich denke, dass hier nicht gemeint ist die Anzahl der Lebensjahre, sondern dass in diesen Lebensjahren, in denen wir leben, wir eine lange Zeit, also die ganzen Lebensjahre, die wir leben, dieses Wohlergehen haben können, wenn wir diese Beziehung zu unseren Eltern haben. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass wenn man einen Groll gegenüber, in meinem Fall war es heute Mutter, hat, dass das keinen inneren Frieden gibt. Und dass es eine richtige Befreiung ist, wenn einem dieser Groll genommen wird oder wenn man Vergebung erlebt. Wenn man vergeben kann, seine Gnade. Ich weiß nicht, wie das geht, ich weiß aber, dass man es in Empfang nehmen kann. Und wenn man dann einen Frieden hat zu seinen Eltern, keinen Groll, sondern sie ehren kann aus tiefstem inneren Frieden heraus, dann gibt einem das ein wohlergehendes Leben, wie es die Bibel nennt. Das wünsche ich uns allen. Wer diesen Frieden nicht hat, da gibt es Hilfe und da kann man sich Hilfe suchen zu diesem Thema. Befreit leben ist so eine Möglichkeit. Dieses Gebot des Paulus hier erwähnt in seinem Text hat er also nicht selber erfunden, sondern er bezieht sich auf ein Gebot, das zu seiner Zeit schon uralt war, eigentlich. Schon, weiß nicht, 2000 Jahre alt war. Und jetzt ist es nochmals 2000 Jahre her. Ist also im Grunde ein uraltes Gebot. Und doch ist es, so glaube ich, heute aktueller denn je. Wenn ich zurückdenke, meine Großmutter hat erzählt, sie hat zu ihren Eltern noch Frau Mama und Herr Papa gesagt. Aber Respekt, können wir uns nicht vorstellen. Aber die Zeit heute ist eben, wo wir ja sehr viel Freiheit haben in unserem Denken, in unserer Erziehung. Und in diese Zeit hinein ist dieses Gebot genauso aktuell wie zu der Zeit, wo es geschrieben worden ist, oder, also vor 4000 Jahren, oder wo es Paulus erwähnt hat, vor 2000 Jahren und natürlich auch all die Jahre dazwischen. Paulus hat also einen Grund gehabt, oder vielleicht hat es geahnt, dass es viele Gründe geben wird in Zukunft aus seinem Blickwinkel aus gesehen, in all den Jahrhunderten, die jetzt hinter uns oder auch vor uns liegen oder in denen wir jetzt stehen, dass dieses Gebot notwendig ist, dass es uns gesagt wird, dass wir das brauchen. Aber er sagt dann auch weiter, und das ist notwendig für viele Väter, dass hier absolut kein Missverständnis aufkommt. Im Vers 4, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Auch das lesen wir hier. Sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. In Kolosser 3, Vers 21 steht es auch nochmal, und da steht sogar dabei, ihr Väter reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Wir wollen nicht mutlose Kinder haben. Wir wollen schon Kinder haben, die auch selber denken können, entscheiden können. Aber da müssen wir eben diese Gebote beachten, die Gott für uns gedacht hat. Bevor Paulus also diese Anweisung uns gibt, wie wir als Kinder des Lichts zusammenleben, ein paar Verse davor, auch noch vor dem, was Christian letzten Sonntag uns berichtet hat, im Kapitel 5, Vers 15, also ein Kapitel davor, Vers 15, möchte ich uns ein paar Verse vorlesen. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Das ist also das Grundprinzip. Wir sollen weise sein, nicht unweise. Das heißt, wir dürfen durchaus unser Hirn benutzen. Wir sollen die Zeit nutzen oder auskaufen. Wir sollen den Willen des Herrn, den eigentlichen Grundgedanken erkennen. Gott hat uns ja in seinem Wort sozusagen ein Handbuch des Lebens gegeben. Und dieses Handbuch dient eben dazu, dass unser Leben funktioniert. Es soll ja Männer geben, die nicht gerne Handbücher lesen. Ich kenne so einen. Und die lieber probieren. Und wenn es dann nicht funktioniert, Sabine, lies einmal, was man tun sollte. Hier haben wir ein Handbuch, das wir beachten können. Und so meint es der Paulus auch. Und so schreibt er es. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Er wird dann nur ein bisschen präziser oder konkreter. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen, vom Geist Gottes, nicht von diesem Geist. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Mit dieser Einstellung auf ihn zu horchen, mit dieser Einstellung sollen wir diese Verse lesen und verstehen und uns denen annähern. Es geht also nicht um einen blinden Gehorsam, es geht auch nicht um Unterdrückung. Ich glaube, dass dieser Gehorsam den Eltern gegenüber wahrscheinlich damals, nehme ich mal an, noch selbstverständlicher war als heute. Heute wird er sogar aufgerufen dazu, sozusagen nicht gehorsam zu sein. Und trotzdem hat es Paulus hier erwähnt. Trotzdem steht es in unserem Handbuch des Lebens. Es geht auch nicht um Unterdrückung, sondern es geht darum, weise zu sein und Gottes Willen zu erkennen, zu verstehen und uns auch gegenseitig zu ermuntern und ihm dankbar zu sein. So wie Jesus uns geliebt hat, er hat es vorgelebt, er ist das Vorbild, so wollen wir auch zueinander sein. Und diese Liebe wie ein Licht, mit dem wir angestrahlt werden, weitergeben. Diese Liebe zu Jesus, die führt uns dazu, seine Gebote zu halten. Nicht die Angst vor irgendeiner Strafe oder so, sondern die Liebe zu ihm. Damit wir so leben, wie es in seinem Handbuch steht. In der Firma habe ich einen Chef. Und dem kann ich gehorchen, ja, weil ich muss. Er ist im Organigramm höher gestellt. Okay, er ist der Chef. Ich bin Untergebener. Oder ich kann ihm gehorchen, weil ich ihn respektiere. Und weil ich der Meinung bin, dass das Sinn macht, dass es einen Chef gibt, der halt sagt, wo es lang geht. Oder ich kann ihm gehorchen, weil ich ihn liebe. Bei mir ist Zweiteres der Fall. Dafür bin ich dankbar. Ich habe Ersteres auch schon erlebt, wo man dem Chef ihm gehorchen muss, nicht weil er gerecht ist oder weil es immer vernünftig ist, sondern weil er eben der Chef ist. Ich bin dankbar, jetzt einen Chef zu haben, dem ich gern gehorche, wo es Arbeit noch Spaß macht. Aber wie viel angenehmer muss das noch sein, wenn wir unserem Chef gehorchen, den wir lieben können und dürfen, richtig lieben. Unseren Chef, unseren Vater im Himmel. Wenn wir diese Liebe auch zu unseren Eltern haben und haben können und wenn die Kinder das zu uns haben und wir zu ihnen. Das ist eigentlich das Grundprinzip, wie Gott will, dass wir miteinander leben. Zu unserem Wohl. Das ist uns zugesagt, das ist uns versprochen. Ein innerer Frieden da drinnen macht das Leben ungleich schöner. Und dennoch ist es in der Praxis oft nicht einfach. Diese Prinzipien, die an sich ja vernünftig erscheinen, jedenfalls hat mir keiner widersprochen jetzt von euch. Und doch fällt es uns nicht immer leicht. Und doch erfüllen wir diesen Anspruch immer wieder mal nicht. Und dann geht es uns so wie diesem Mond, der ihm dann nicht mehr angestrahlt wird, oder fast nicht mehr, oder dieses Licht auch nicht mehr weitergeben kann. Ich glaube, dass wir heute in dieser Welt, in der wir leben, nicht nur heute, auch damals der Paulus schon, er hat es ja geschrieben, aber heute genauso. All die Jahrtausende dazwischen auch. Dass wir in einer Welt leben, wo es Angriffe gibt, Angriffe auf diese Grundsätze, auf dieses Handbuch des Lebens, auf diese Grundsätze in der Bibel. Diese Angriffe, die sind auch bei den Kindern schon erkennbar. Auch bei ganz Kleinen. Also wir haben unseren Kindern nicht lernen müssen, wie sie streiten. Das geht ganz von selber. Und das lernen sogar, bevor sie im Kindergarten sind. Dort lernen sie es sowieso. Oder in der Schule. Das brauchen wir ihnen nicht lernen. Sie haben das in sich. Oder unsere Welt ist geprägt davon, von derartigen Angriffen. Seine Realität. Und umso wichtiger ist, dass wir klare Grundsätze haben, ein klares Fundament. Dass wir diese Wolken nicht zulassen, die hier beim Mond sind. Der Mond kann sich das nicht aussuchen. Eigentlich sind ja die Wolken nur aus meinem Blickwinkel vorm Mond. Aus einem anderen Blickwinkel nicht. Wir sollen also unsere Kinder so erziehen, wie Gott sein Volk erzieht. Er ist das Vorbild in all diesen Dingen. Er hat es uns vorgelebt. Und wenn wir selbst so erzogen worden sind, dann ist es ein Vorrecht. Dann macht es es einfacher, das auch zu verstehen. Diese Rolle, die Gott der Vater, den wir in unserem ersten Lied auch besungen haben, diesen unendlich liebenden Vater, wenn wir in seine Arme gehen, dieses Bild auch für sich zu erkennen und in Anspruch nehmen zu können, anzunehmen. Nicht jeder hat dieses Vorrecht in der Kindheit, dieses Bild bekommen zu haben. Aber wir alle, und zwar jeder Einzelne, der hier drin sitzt, wir alle haben einen so liebenden Vater im Himmel, Jesus. Wir haben zu ihm gesungen. Du darfst zu ihm liebender Vater sagen. Du kannst in seine Arme laufen. Und dieser Vater, der nimmt dich, auch mit deinen Fehlern. Er strahlt dich an mit seinem Licht. Immer. Du kannst zu ihm kommen. Du kannst bei ihm Vergebung erleben. Du kannst bei ihm dieses Wohlergehen erleben, wenn du Vergebung erlebst und auch weitergeben kannst. Wenn du auch selbst vergeben kannst, so wie uns die Bibel ja mehrfach auch beschreibt. Du musst es nicht aus eigener Kraft tun. Du musst nicht diese Wolken wegschieben. Der Mond kann das auch nicht. Aber du kannst direkt dich auf dieses Licht ausrichten. Wir dürfen uns ihm anvertrauen. Wir dürfen von ihm die Kraft und vor allem auch die Weisheit, so wie es in den Versen vorhin gelesen haben, diese Weisheit empfangen, die wir in dieser Welt brauchen. Und so können wir unsere Beziehungen hier in der Gemeinde, in unseren Familien, in unseren Beziehungen beeinflussen und gestalten. In diesem Sinn wollen wir Kinder des Lichts sein. Amen.